Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 23. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Smava mit starken Geschäftszahlen. Wingcopter will tausende Lieferdrohnen für Afrika. Y Combinator veröffentlicht Krisentipps für Startups. Klarna droht geringere Bewertungen. Und Elon Musk zahlte möglicherweise Schweigegeld wegen sexuellen Fehlverhaltens. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Maroje Gürtel von Verdane. Ja, wir haben drei Themen besprochen, sehr unterschiedliche Themen. Wir haben gesprochen zum einen über Aumio. Das kennt ihr schon, wir hatten ja neulich hier den Gründer Jean Ochel zu Gast. Das ist eine Therapie-App für Kinder. Sehr, sehr spannendes Thema, hat gerade 3 Millionen Euro eingesammelt. Dann haben wir gesprochen über Solar, das Energie-Startup hier aus Berlin, das gerade 100 Millionen Euro eingesammelt hat. Und dann haben wir über Recurrent Ventures gesprochen, ein Unternehmen, das 300 Millionen Dollar eingesammelt hat und so ein bisschen versucht, glaube ich, das Trasio-Modell zu adaptieren auf andere Bereiche. Also ja, drei tolle Themen, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Bram Werwer. Er ist Head of Sales Germany von Instabox. Und das Unternehmen müsst ihr euch merken, vor allem wenn ihr vielleicht frustrierte E-Commerce-Kunden seid. Und zwar vor allem frustriert wegen der Logistik, also der Paketanbieter, die euch die Pakete nach Hause liefern. Da ist Instabox möglicherweise die perfekte Alternative und fängt gerade an, sich Deutschland zu erschließen. Das Unternehmen hat gerade 190 Millionen Dollar eingesammelt. Und ich fand das ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Aber auf jeden Fall könnte das echt ein Gamechanger werden. Ja, mal gucken. Das kommt nachher auf jeden Fall um 13 Uhr. Ich fand's super cool. Und dann um 16 Uhr, nicht minder cool, Merten Wulvert, der Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Und da haben wir uns wirklich ein bisschen verquatscht, denn es geht um das Gehaltsgefüge in der Startup- und Tech-Welt. Ich hatte das Thema ja neulich schon mit Peter Specht besprochen von Creandum im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und ja, jetzt habe ich den Gründer zu Gast gehabt und es ist wirklich super spannend, denn Ravio vergleicht das Gehaltsniveau von unterschiedlichen Branchen, von unterschiedlichen Jobs und gibt den Unternehmen dann ein Benchmarking, zeigt ihnen, wo die Unternehmen stehen bei ihrem Gehaltsgefüge. Und das war wirklich ein super cooles Gespräch. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar. Das Gespräch kommt nachher um 16 Uhr und das solltet ihr euch auch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann Frank Philipp mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Maroje Gürtel von Verdane.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Smava mit starken Geschäftszahlen. Das Berliner Vergleichsportal Smava hat erstmals konkrete Umsatzzahlen veröffentlicht. Demnach konnte man im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Ertrag von 162 Millionen Euro verbuchen. Marktbeobachter sehen Smava damit umsatzmäßig in der gleichen Liga wie die Neobank N26. Bei dem Ziel, den Marktführer Check24 abzulösen, sei man gut vorangekommen, so das Unternehmen. Zuletzt hatte es bei Smava eine Kapitalerhöhung um einen zweistelligen Millionenbetrag gegeben. Bundestag beschließt Steuererleichterungen. Der Deutsche Bundestag hat das vierte Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Demnach wird die Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer bis Ende 2022 verlängert, bleibt aber bei maximal 600 Euro im Jahr. Die Steuererklärung für 2021 kann bis Ende Oktober 2022 eingereicht werden. Gezahlte Corona-Boni bleiben bis 4.500 Euro steuerfrei. Unternehmen erhalten mehr Abschreibungsmöglichkeiten, da die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter bis Ende 2023 verlängert wird. Tausende Lieferdrohnen für Afrika. Der hessische Drohnenhersteller Wingcopter möchte zusammen mit Continental Drones über seine Tochtergesellschaft der Atlantic Trust Holding mit Sitz in Ghana und Dubai ein Liefernetz in 49 Staaten südlich der Sahara aufbauen. Demnach sollen in den nächsten 5 Jahren 12.000 Lieferdrohnen vom Typ Wingcopter 198 gebaut und eingesetzt werden. Vor allem entlegene Regionen sollen so mit Impfstoffen, Medikamenten und anderen wichtigen Produkten versorgt werden. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Continental Drones das Leben von Millionen Menschen verbessern oder sogar retten können, sagte Wingcopter-Mitgründer Tom Plümmer. Auch in den USA und Japan kooperiert Wingcopter bereits mit verschiedenen Anbietern bei zeitkritischen Lieferungen. Die Lieferdrohne von Wingcopter hat eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern und kann 6 Kilogramm Ladung mit einer Geschwindigkeit von 145 Kilometern pro Stunde befördern. Y Combinator mit Krisentipps für Startups. Als eines der bekanntesten Startup-Programme der Welt hat Y Combinator eine Liste mit Tipps und Hinweisen erstellt, mit denen Startups krisenfester werden und besser auf die wirtschaftliche Situation reagieren können. Der aktuelle Konjunkturabschwung sei zwar eine große Chance, heißt es, aber eben nur dann, wenn man ihn überlebt. Y Combinator zufolge hat die derzeit schlechte Performance von Technologieunternehmen an der Börse erhebliche Auswirkungen auf VC-Investitionen. So sollten Startups beispielsweise nicht mit weiteren Finanzierungsrunden rechnen, wenn sie eine Series A-Runde bereits hinter sich gebracht haben, aber noch kein Product-Market-Fit vorweisen können. In einem wirtschaftlichen Abschwung könne man aber voraussichtlich erhebliche Marktanteile hinzugewinnen, indem man einfach nur am Leben bleibt. Klarna droht geringere Bewertung. Ein Indikator für das derzeitige Marktumfeld liefert das schwedische Fintech Klarna. Der Buy Now Pay Later Anbieter plant Berichten zufolge eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Milliarde Dollar. Dabei könnte sich die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zur letzten Runde vor knapp einem Jahr um rund ein Drittel von 46 Milliarden Dollar auf nur noch 30 Milliarden Dollar reduzieren. Zu den bisherigen Investoren des Unternehmens gehören Softbank, Sequoia Capital und Permira. Das Marktumfeld im Technologiesektor ist derzeit geprägt von Börsenturbulenzen, Regulierungsmaßnahmen, der hohen Inflation, der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Klarna ist in 20 Märkten weltweit tätig und galt zuletzt als Europas wertvollstes Startup. TikTok plant Gaming-Einstieg. Bei TikTok soll es in Zukunft nicht nur Videos, sondern auch Spiele in der App geben. Erste Tests dazu würden bereits laufen, heißt es. Dabei zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine mit TikTok vertraute Quelle. Auf dem chinesischen Markt bietet der TikTok-Mutterkonzern ByteDance bereits seit 2019 Spiele an. Die bestehenden Games von ByteDance sollen bei TikTok den Anfang machen. Perspektivisch möchte die Plattform mit Spieleentwicklern und Studios von Drittanbietern zusammenarbeiten. WhatsApp startet Cloud-Lösung für Unternehmen. Meta-CEO Mark Zuckerberg möchte WhatsApp für jedes Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt öffnen. Um den Messenger für die Kundenkommunikation besser zu machen, hat Meta seinem Tochterunternehmen jetzt eine neue Cloud-basierte Lösung bereitgestellt. Chats können hier auf bis zu 10 Geräten verwaltet werden. Derzeit nutzen weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen den Messenger-Dienst. Aber auch in Deutschland beträgt die Marktdurchdringung 83,6% aller Internetnutzer. Elon Musk zahlte möglicherweise Schweigegeld. Elon Musk soll sich im Jahr 2016 vor einer SpaceX-Mitarbeiterin entblößt und ihr Sex angeboten haben. Musks Unternehmen soll daraufhin $250.000 als Schweigegeld gezahlt haben, um eine Klage wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn beizulegen. In einem Statement gibt Musk heute an, dass es sich bei der Geschichte um eine politisch motivierte Kampagne handeln würde. Zu den Vorwürfen wollte er sich auf Nachfrage nicht weiter äußern. Die Flugbegleiterin arbeitete als Mitglied des Kabinenpersonals für die Firmenjetflotte von SpaceX. Sie beschuldigt Musk, seinen erigierten Penis vor ihr entblößt zu haben, sie ohne Zustimmung am Bein angefasst und ihr angeboten zu haben, ihr ein Pferd im Austausch für eine erotische Massage zu kaufen.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Dem Jahresbericht 2021 der zur Sparkasse gehörenden Finanzinformatik zufolge nutzt nur die Hälfte der rund 50 Millionen Sparkassenkunden Online-Banking. Bis 2026, so der Plan, sollen 35 Millionen Kunden ihre Bankgeschäfte online erledigen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl von 24,2 auf 25,6 Millionen gestiegen. Das Startup Lone Star Data Holdings hat angekündigt, ein Datenzentrum auf dem Mond zu errichten. Laut Gründer Christopher Stott sei es nicht sinnvoll, dass wir unsere wertvollsten Vermögenswerte, unser Wissen und unsere Daten auf der Erde aufbewahren, wo wir Bomben zünden und Dinge verbrennen. Via E-Mail warnt die Neobank N26 derzeit ihre Kundinnen und Kunden vor betrügerischen SMS. Diese lauten: Sehr geehrter Kunde, es wurde eine Anomalie festgestellt. Es ist notwendig, die Daten zu aktualisieren. Gefolgt von einem Link, der auf eine Seite führt, die der von N26 ähnlich sieht. Es kann auch zu Anrufen von Kriminellen kommen, die sich als Mitarbeiter von N26 ausgeben. Es ist also Vorsicht geboten. Die südostasiatische Super-App Grab hat ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Dabei ist das Umsatzwachstum zurückgegangen. Der Umsatz beträgt 226 Millionen US-Dollar und damit 6% mehr als im Vorjahr. Das Gross Merchandise Value konnte allerdings um 32% auf 4,8 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Auch der operative Verlust ist stark gestiegen von 231 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 445 Millionen US-Dollar im abgelaufenen Quartal. Die aus der Netflix-Serie Inventing Anna bekannte Hochstaplerin Anna Delvey bleibt ihrer Linie treu und hat zu einer Kunstausstellung namens Allegedly eingeladen, zu Deutsch so viel wie angeblich. Dabei zeigt sie 20 Kunstwerke, die sie in ihrer Zeit im Gefängnis Orange County Correctional Facility in New York angefertigt hat, wo Delvey derzeit auch noch einsitzt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 23. Mai 2022.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, wie immer, ich freue mich. Maroje Göttl ist hier von Verdane. Hallo Maroje.
Hallo Jan.
Super, dass du wieder da bist. Und ja, vielleicht bevor wir einsteigen, du hast ja drei tolle Themen mitgebracht. Lass uns nochmal kurz über euch sprechen. Vielleicht magst du ein paar Sätze zu Verdane sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein Growth Equity Fonds, investieren also in Wachstumsthemen im Technologiebereich, sowohl auf der B2C wie auf der B2C-Seite, kommen ursprünglich aus Skandinavien und haben jetzt seit 3 Jahren ein Office in Berlin mit 20 Leuten und haben so rund 10 Investments in Deutschland, darunter Smava oder Momox in Berlin.
Super. Und die Themen, die du mitgebracht hast, kannst du da vielleicht auch mal sagen, ob das was für euch wäre thematisch, aber wir fangen mal an mit dem ersten. Sehr spannendes Thema. Ich hatte den Gründer auch schon hier letzte Woche im Podcast. Also ein ganz tolles Thema, finde ich.
Ja, finde ich auch. Auch jetzt als seit kurzem bin ich Vater geworden, also so vor knapp einem Jahr. Und daher ist das Thema noch akuter irgendwie im Fokus gerückt. Also es geht um Aumio, ist eine Meditations- und Schlaf-App aus Berlin. Und das Thema psychische Gesundheit bei Kindern ist ja ohnehin seit der Pandemie sehr prominent und zum Teil akut in der Öffentlichkeit. Und Aumio setzt sich halt zum Ziel, durch Einschlafgeschichten, Meditation und Yoga-Übungen das psychische Wohl von Kindern zu verbessern. Und ist eine ganz tolle App. Also ich habe es auch runtergeladen. Ich finde es extrem schön gemacht. Sowohl grafisch wie auch von der Audioseite her und funktioniert natürlich nach dem Subscription-Modell. Und ja, die haben 3 Millionen eingesammelt, wollen damit von 10 auf 30 Mitarbeiter wachsen und weiter in Europa expandieren und in die USA. Und hatten auch eine spannende Mischung von Investoren, wie ich fand. Also Partech, der französische Fonds, war dabei, aber dann auch ein Impact-Fonds, den ich nicht kannte, Community-Fonds bei Founders aus Kopenhagen. Und dann noch ein paar Early-Stage-Investoren. Fand ich halt letztlich eine Variation auf dem Thema von Calm und Headspace und vielen anderen Apps, die es in diesem Bereich gibt, aber wirklich ziemlich schön auf so diese Alterstranche zugeschnitten.
Und gerade die genannten von dir, Calm und Headspace, das sind ja Riesenunternehmen, ne? Also gigantische Bewertungen, die da ausgerufen wurden.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass das kann wirklich auch, das ist tatsächlich ein Riesenmarkt, der wahrscheinlich jetzt nicht so der erste ist, der bearbeitet wurde, wenn man sich eben so auf Meditation konzentriert. Aber ich glaube, dass das Thema Kinder und die emotionale Ruhe von Kinder aufzubauen, ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es beißt sich so ein bisschen auch thematisch. Ich glaube, ja, ein Grund, also ein Thema, was bei Kindern dann auch häufig auch zu Problemen führt, ist, dass sie schon sehr früh handyabhängig werden, ja, und also screenabhängig. Ich finde, Aumi hat das ganz schön gelöst, so von den Grafiken und Farben, die sie ansprechen, aber sie sind auch nicht sehr interaktiv, so dass ich glaube, das hat so eine App, die kann man dann auch stehen lassen und da kommen Geschichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viel Zuspruch finden wird. Ich weiß nicht, wie da der Wettbewerb aussieht, aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch was ich jetzt selbst ausprobieren werde oder wir zu Hause.
Ja, also im Wettbewerb, ich kenne es auch gar nicht natürlich, aber die ich kann mir vorstellen, das ist schon eine relativ spitze Positionierung, mit der sie reingehen in den Markt. Ne? Und zeitgleich, also erstmal fand ich den John Ochel, ich hatte den zweimal jetzt schon zu Gast, einmal vor anderthalb Jahren und jetzt gerade wieder und ich fand ihn wirklich so als Person ganz angenehm, muss ich sagen. Man merkt, das kommt so intrinsisch. Ne? Das ist irgendwie so jetzt nicht, zumindest kommt es so rüber, nicht mit dem Blick auf schnelle Geld gemacht und auf die Marktopportunity, sondern eher, weil man wirklich diesen Markt verändern möchte. Und zeitgleich die Vision, die sie dann so rausformuliert hat in den anderthalb Jahren, dass sie jetzt so eine Art Disney werden möchten, ein globaler Player für Mental Health, finde ich irgendwie einen spannenden Ansatz. Also man kann sich schon vorstellen, dass der Markt relativ groß ist, ne?
Ja, ja, also der Markt betrifft ja letztlich jeden, weil ich glaube, so die ich würde sagen, etwas veraltete Art und Weise über Mental Health nachzudenken ist halt, wenn man halt Probleme hat und das hat auch gewisse Stigmata, ja, man muss dann zu Psychologen gehen und irgendwie ist es schlimm und tabu, aber eigentlich entwickelt sich Mental Health meines Erachtens, wenn man sich jetzt die letzten 10 Jahre anschaut, genau in die Richtung, in die sich auch Fitness entwickelt hat, ja, sprich, also man macht es halt, um sein Wohlbefinden zu erhöhen. Und ich glaube, das moderne Leben liefert einem sehr viele Gründe, warum man sich da auch ausgeglichen werden möchte oder ausgeglichener sein möchte. Und genau deshalb haben ja auch Calm und Headspace auch so einen Riesenerfolg produziert. Ich denke eben, solange dass das auf eine Art und Weise macht, die dann quasi nicht mit den üblichen Growth-Hacking-Methoden die Usage maximiert und damit dann wirklich auch die Abhängigkeit quasi der Kinder von der App. Solange das so ist, da ist es echt eine tolle Value Proposition.
Hm. Ja, bin ich total bei dir. Und vielleicht, weil du Headspace und Calm nochmal angesprochen hast, das sind, finde ich, zwei starke Markennamen, aber ich finde Aumio als Markenname wirklich auch sehr gut, muss ich sagen.
Ja, da haben sie sich echt was überlegt. Es ist auch gar nicht mehr so einfach, finde ich, wirklich prägnante Markennamen zu finden, die auch noch nicht besetzt sind.
Und kindgerecht sind.
Ja. Ne? Ja. Und genau. Ja. Genau.
Ja. Super, du. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das ist ein, ich würde sagen, alter Bekannter. Der Gründer war auch schon hier mehrfach zu Gast, aber da geht es richtig zur Sache jetzt, ne?
Ja, absolut. Und wie du weißt aus anderen Gesprächen, ich finde es halt immer toll, wenn aus Berlin so größere, ambitionierte Projekte kommen. Und bei Solar und die Firma, die es nämlich, ist es wirklich der Fall. Also Solar, für die, die es noch nicht wissen, ist eine Solarplattform aus Berlin. Und die vertreiben Produkte und Dienstleistungen rund um Solarstrom. Also beispielsweise verkaufen sie und vermieten Solaranlagen und Zubehörartikel und gehen jetzt auch mit dieser Finanzierungsrunde in Richtung einer App-Verwertung. Also sprich, sie haben 100 Millionen eingesammelt und werden diese einsetzen einerseits, um eine App an den Markt zu bringen, die dann das Energiemanagement der Kunden steuert und optimiert, die Auswahl von Stromtarifen dynamisch verwaltet und so weiter. Ja, und dieser Aspekt ist ja sehr gut bekannt. Es gibt einige Firmen, die extrem gut performen in dem Bereich. Und dann der andere Bereich ist, die werden halt die Finanzierung auch dazu nutzen, um das Partner Netzwerk zu versechsfachen in den nächsten 3 Jahren. Also haben jetzt 500 Partner und wollen die auf 3000 erhöhen. Ja, also Vertriebspartner sind da. Und
Und Vertriebspartner ist, glaube ich, immer auch das Bottleneck. Deswegen ist das eine ganz wichtige Kennzahl, weil tatsächlich man findet nicht genügend Betriebe momentan, die irgendwie gewillt sind oder überhaupt die Kapazitäten haben, Solaranlagen zu installieren, ne?
Ja, genau. Und das ist ja, das meine ich ja auch teilweise, wenn ich sage ambitioniert. Das ist nicht nur die Höhe der Summe, sondern auch die Tatsache, dass das wirklich ein schwieriges Problem ist, weil du auf der einen Seite hast du so die klassischen Technologieaspekte, die du jetzt auch in Softwareunternehmen hast, aber auf der anderen Seite hast du wirklich dann auch sehr, sehr physische Vertriebsprobleme, Bottlenecks, genau bei der Verfügbarkeit von Leuten, die überhaupt sowas installieren können. Die Wertschöpfungsketten haben sicherlich auch ihre Schwankungen, also wie bei vielen anderen Produkten auch. Also daher, ja, es ist nicht ganz ohne. Gleichzeitig, ja, wenn man sich jetzt die Entwicklung aus den letzten Jahren anschaut, ist riesiges Potenzial da und zudem wird auch die Solartechnologie immer effizienter. Von dem her, ja, ein ganz spannendes Investment.
Und diese 100-Millionen-Runde, das ist aber jetzt, glaube ich, zumindest so habe ich es verstanden, Eigenkapital, ne? Weil eigentlich würde ja in dem Modell, und ich glaube, das ist zumindest bei Enpal auch immer so, dass da Fremdkapital mit dabei ist, aber hier habe ich jetzt nur Eigenkapital gelesen, ne?
Ich habe das auch so gelesen, aber man muss allerdings auch sagen, genau bei solchen Modellen, wenn dann auch ziemlich hohe Summen aufgerufen werden, ist es auch nicht immer hundertprozentig klar, ob es jetzt wirklich alles Eigenkapital ist, ob man halt eine möglichst hohe Headline-Summe zeigen will. Ja, also das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Ich denke allerdings, dass die Investoren, die dahinter sind, sind wirklich große Investoren. Also GIC, der Staatsfonds Singapur und Energy Impact Partners, ein US-Investor, beide große Fonds haben die Runde angeführt und da kann ich mir auch vorstellen, auch wenn man das so mit der Ambition vergleicht, dass das schon ein wesentlicher und vielleicht ja die ganze Summe auch Equity ist. Und die anderen Investoren, die Bestandsinvestoren waren, auch keine unbekannten Namen, Invin Capital, Hardcore Capital, Startkraft und Pirate Impact Capital, das Family Office der Heilemann-Brüder.
Und Startkraft Ventures ist ja aus, ich glaube, Norwegen, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Startkraft Ventures ist ein Corporate Venture von einer norwegischen Energiefirma.
Und das wollte ich gerade sagen, ne? Energiefirma, ganz genau. Und das wundert mich eigentlich, dass da nicht mehr Energiefirmen hier mitmischen, weil das wäre ja eigentlich, ich weiß nicht, für die E.ONs oder Innogys dieser Welt oder sowas, wäre das ja eigentlich auch ein gutes Thema. Oder selbst für die vielleicht sogar BPs und sowas, ne? Die aus dem Energiebereich kommen und sich irgendwie verändern müssen. Eigentlich komisch, ne? Dass hier nur Statkraft dabei ist.
Ja, das stimmt, aber vielleicht wird es ja dann ein späterer Exit-Kanal.
Wollen wir es Ihnen wünschen. Also auf jeden Fall ein ganz tolles Thema und ich finde es toll, dass die so eine Traction haben. Du hast noch ein drittes Thema mitgebracht, ganz was anderes, aber irgendwie mega spannend, finde ich.
Ja, nee, ganz was anderes in der Tat. Und zwar ist es auch ein komplett US-amerikanisches Thema und zwar heißen die Recurrent Ventures. Und was macht Recurrent Ventures? Die aggregieren Mediaseiten, also Blogs und betreiben, was man eigentlich in der Sprache vor Startups ein Verlag nennen würde. Nur eben, dass sie ständig neue Seiten, neue Content-Anbieter kaufen. So, und warum sprechen wir heute von denen? Weil Blackstone Opportunities Fonds, die mit 300 Millionen finanziert hat, um weitere Akquisitionen zu tätigen. Die sind 2018 gestartet und haben seither 24 solche Brands gekauft, haben 300 Angestellte und noch 500 weitere, die Beiträge schreiben, freie Mitarbeiter, die Beiträge schreiben. Und ja, ich muss da an zwei Sachen denken. Ja, das eine war, dass das eben letztlich ein sehr ähnliches Modell ist wie die Thrasios oder Razors dieser Welt, die das halt auf Amazon machen. Und das hat mich dann auch in dieses Zitat, das Mark Andreessen gerne wiederholt, sagt, ja, wo er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie man Geld macht in der Businesswelt. Das eine ist Bundling und das andere ist Unbundling. Und im Moment sind wir ganz klar in einer Phase, wo Bundling offenbar sehr angesagt zu sein scheint. Ja, und das sind echt so Zyklen, die sich ergeben.
Ich finde das hier, wirklich extrem interessant, weil also das Trasion-Modell, wenn man an Aggregationen denkt, dann denkt man sofort an das Modell. Und ich habe damals schon gedacht, das ist sicherlich mit Amazon Fulfillment-Partnern da noch nicht am Ende. Ich glaube, das wird man wahrscheinlich noch in ganz vielen Bereichen sehen, dass so ein, das ist ja fast so eine Art Private Equity oder M&A-Ansatz einfach, ne, dass dann plötzlich Unternehmen da zusammen aggregiert werden. Zeitgleich, dass man hier irgendwie, ich weiß nicht, sehr effiziente Strukturen schafft, ne, weil ja natürlich ganz viele Blogs und so weiter ähnliche Strukturen haben, die dann obsolet werden, wenn man sie einfach zusammenlegt, ist, glaube ich, sofort, also es schließt sich am sofort, ne?
Richtig, und du kannst halt meines Erachtens extrem viele Synergien schaffen, weil du dann halt gezielt Traffic von der einen Seite auf die andere lenkst und dann an Advertiser wirklich zugeschnittene Lösungen auf deren Zielgruppen anbieten kannst. Also ich glaube, da steckt echt sehr, sehr viel Musik drin.
Es gibt hier in Berlin ein Unternehmen, die hießen mal Blockfoster, die heißen jetzt Equalot. Die sind damals, finde ich, auch mit dem Spannenden. Die kommen aus dem Axel Springer Plug-and-Play-Umfeld und hatten damals angefangen, eben so als Werbevermarkter für kleine Blogs zu starten. Das fand ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil die halt eben, ich glaube, ein paar Tausend oder Zehntausende an Blogs hatten und dann eben Kampagnen da querbeet gestreut haben, eben entsprechend nach den Anforderungen der Kunden. Und wahrscheinlich ist ja jetzt hier bei dem Modell, was du mitgebracht hast, da geht es ja wahrscheinlich auch um zwei Hauptbereiche. Einmal ist der Content-Bereich und das andere ist ja wahrscheinlich die Vermarktung, ne?
Ja, ganz genau. Und wenn du dir auch das Management anschaust, also so das Top-Management von Recurrent Ventures, dann ist es genau so aufgebaut. Ja, also du hast wirklich, ich glaube, die zweite Person oder die dritte Person, die nach dem COO genannt wird, ist der Chief Revenue Officer. Der dann genau diese Synergien zwischen den verschiedenen Titeln ausspielen kann.
Ja, und ich wollte eigentlich nur mal fragen, wenn man jetzt diese beiden Modelle hier, also Blockfoster, Equalot aus Berlin und das gegenüberstellt, dann sind die einen quasi nur ein Vermarkter und die anderen gehen mit der These jetzt hier raus und sagen, man muss die Unternehmen auch besitzen, um sie richtig zu optimieren und zu vermarkten. Und da wollte ich mal fragen, wie da deine Einschätzung drauf ist, weil das finde ich ist erstmal eine sehr, sehr selbstüberzeugte Vorgehensweise, ne?
Es ist eine sehr selbstüberzeugte Vorgehensweise. Was die halt sagen, jetzt auch auf der Seite, ist, dass sie sich damit für die Qualität des Contents einsetzen und eben letztlich eine Qualität über die ganzen Titel hinaus gewährleisten wollen. Und auch, wie sie schreiben, ein ethisches Vorgehen, was wahrscheinlich so auf Clickbaiting und so, ja, es gibt ja wirklich so extreme Beispiele von Clickbaiting wahrscheinlich, die sich jetzt auch über die Zeit jetzt das nicht mehr so erfolgreich, glaube ich, erweisen. Und ich denke, so eine sehr strukturierte Vorgehensweise bei der Erarbeitung von Content unter den Aspekten macht schon Sinn.
Könnte man allerdings natürlich auch mit einfach Statuten und irgendwie, ich weiß nicht, bestimmten Filtern für die Seiten, die man vermarktet, ansetzen. Ne? Man müsste jetzt nicht zwangsläufig alles besitzen, nur um dann hinterher zu sagen, wir wollen keine Clickbaits vermarkten. Also, ja.
Das stimmt. Aber du kannst trotzdem, glaube ich, mit der Zeit vor allem, kannst du wirklich dafür sorgen, dass du die Qualität der Beiträge ziemlich harmonisiert, währenddessen, wenn du letztlich einen Beitrag, das Content nicht ownst und nicht selbst herstellst, hast du dann darüber keine Kontrolle wirklich. Ich glaube, beide Businessmodelle machen Sinn. Recurrent Ventures ist da halt letztlich hat eine tiefer integrierte Wertschöpfungskette und ist wahrscheinlich komplexer zum Betreiben und dafür dann wahrscheinlich das Rundumpaket über die längere Zeit auch attraktiver.
Ja, nee, also ich finde, ich kann dem Modell schon sehr viel abgewinnen. Da steckt viel, viel, plausible Logiken drin, finde ich. Haben wir die Runde gerade schon beziffert? Also 300 Millionen US-Dollar sind geflossen. Das ist ja richtig auch eine Hausnummer, ne? Also damit kann man schon ein paar kleinere Seiten kaufen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich werden es dann mehr als nochmals 24, die dazukommen. Oder vielleicht wagen sie sich dann auch an größere Titel. Ja, also ich meine, die haben Popular Science, das ist so ein Blog, das kennt man vielleicht auch. Zu denen gehört JancisRobinson.com, das ist eine große Blogseite über Wein. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt eben 300 Millionen einsetzen wollen, dass sie vielleicht nicht nur kleinteilige Titel, sondern vielleicht ein, zwei größere Akquisitionen auch tätigen werden.
Mhm. Ja, also sehr, sehr spannend. Ja, ich meine, das ist ein Modell, könnte ich mir vorstellen, wird es auch demnächst Nachahmer geben. Ging ja bei Trase, bei den Trase-Modellen auch sehr schnell. Ne? Also da kam ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Mitbewerber, ne, die das ähnlich gemacht haben. Mal gucken. Cool, du. Und dann, ja, drei sehr, sehr coole Themen, muss ich sagen. Und die beiden Deutschen sind natürlich erstmal Daumen hoch. Tolle, tolle Runden, tolle Modelle. Und bei dem dritten hier, das würde ich sagen, das behalten wir aus dem Augenwinkel mal im Blick. Und wenn es Sinn macht, würde ich sagen, sprechen wir nochmal drüber, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, es würde mich nicht erstaunen, dass da jemand was Ähnliches startet oder schon gestartet hat in Europa oder selbst in Deutschland.
Super. Mario, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, mir auch.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Mario Gürtel von Verdane. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr mit der DHL, UPS und FedEx-Alternative Instabox. Das Unternehmen hat gerade 190 Millionen Dollar eingesammelt für seine Alternative auf der letzten Meile. Und dann um 16 Uhr geht es um das Gehaltsgefüge in der Startup-Welt. Da habe ich dann zu Gast Merten Wulvert, den Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Auch das wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Also, ihr seht schon nachher wirklich zwei Gespräche, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich sage danke für den Moment. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, den genau diese Themen interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.